Vielen Dank, Kevin, für die einleitenden Worte. Erika, du verstehst so gut? Ja? Ich werte das als ein Ja.
Erika, kannst du verstehen?
Du kannst gut verstehen, ja? Gut.
Also ganz gut, doch.
Gut.
Nicht alles, aber wesentliche.
Wir bemühen uns, deutlich und laut zu sprechen. Ja, der Kevin hat uns Eigenschaften von Gott in diesem Psalm schon vorgestellt. Und eine Eigenschaft, die kam jetzt in dem Psalm gar nicht so zur Geltung, die soll heute Morgen das Thema sein, über die wir uns Gedanken machen wollen gemeinsam. Letztes Wochenende war der Stefan Lebner hier in unserer Mitte und hat über die Liebe Gottes gesprochen. Und wir möchten da heute ein bisschen anknüpfen. Ich möchte mich nicht wiederholen, aber wir wollen uns es auch ein bisschen aus verschiedenen Aspekten anschauen, die Liebe Gottes. Überhaupt das Thema der Liebe. Ich denke, das ist eins der Themen mit den meisten Missverständnissen. Eins der Themen, was am meisten missbraucht wird in unserer Zeit. Und in Zeiten davor. Ich lese uns einleitend dazu einige Fragen, die Jesus stellt an seinen Jünger, und zwar an Petrus. Und diese Fragen finden wir in Johannes Kapitel 21, drei Fragen an Petrus. Johannes Kapitel 21, Abvers 15. Und diese Fragen sollen uns über diese Botschaft hinweg einfach begleiten. Johannes 21, Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Wir wollen uns dieses Thema Liebe unter drei Aspekten anschauen. Zunächst mal das Wesen der Liebe. Erstens und zweitens die Herkunft der Liebe und drittens die praktische Anwendung der Liebe. Das erste ist das Wesen der Liebe. Ja, wir lieben ja vieles, gell? Wir lieben Schnitzel, davon weiß die Rahel liebt, Lied zu singen von ihrem Mann. Wir lieben unseren Urlaub, den wir vielleicht jetzt stornieren mussten. Wir lieben Autos, wir lieben Menschen, wir lieben Essen. McDonald's wirbt mit dem Slogan: Ich liebe es. Wir lieben verschiedene Dinge. Und die Liebe wird in unserer heutigen Gesellschaft oft definiert als eine ganz mysteriöse Kraft, die über uns kommt, die man nicht kontrollieren kann. Und die kommt und geht. Und keiner kann sie kontrollieren, keiner kann sie so richtig einfangen. So unsteuerbare Gefühle, die da sind oder halt auch nicht da sind. Aber die christliche Liebe bedeutet was ganz anderes, nämlich andere so zu behandeln, wie Gott uns behandelt. Er will das Beste für uns. Und er trifft eine Entscheidung, wir haben morgen schon davon gehört, für uns. Er hat eine Entscheidung getroffen. Und die war ganz unabhängig von Gefühlen. Wir wollen den ersten Johannesbrief gehen und uns dort immer wieder hin und her bewegen, weil dort viel von der Liebe Gottes die Rede ist. Im Gegenteil davon. Und ist uns ganz fremd, weil wir Sünder sind. Wir denken zunächst mal an uns, wenn es um das größte Stück geht beim Nachtisch, wenn es um den besten Platz geht in den Synagogen, so war das bei den Pharisäern damals, dann denken wir erst mal an uns und nicht an andere. Und das ist ganz natürlich. Das steckt in jedem Menschen drin. Hat uns Stefan auch schön gezeigt letzte Woche. Ganz natürliche Neigung von uns Menschen. Und diejenigen, die auch verheiratet sind oder sogar Kinder haben, die wissen, dass es eine ganz enge Gemeinschaft mit anderen Menschen nochmal mehr zutage fördert, wie wir sind. Der Wesenszug Jesu ist, zu geben, an andere zu denken und auch Opfer auf sich zu nehmen. Um geben zu können, kostet es etwas. Während dem Zweiten Weltkrieg wurden britische und amerikanische Kriegsgefangene in Japan gefangen gehalten und die wurden gezwungen, eine Eisenbahnlinie zu bauen und eine Brücke zu bauen. Und eines Tages, als sie so gebaut haben, da wurde mal eine Schaufel vermisst. Die Schaufeln wurden immer gezählt und eine hat gefehlt. Der Aufseher wurde sehr wütend und hat damit gedroht, einen nach dem anderen zu erschießen, wenn diese Schaufel nicht auftaucht. Allen war bekannt, dass das sehr ernst gemeint ist, was jetzt passieren kann. Und schließlich ist einer dieser Gefangenen hervorgetreten. Der Aufseher hat diesen Gefangenen zusammengeschlagen, zu Tode geschlagen, vor Augen der anderen. Und als es vorüber war, wurde der Leichnam vom Boden aufgehoben und weggebracht. Und kurz darauf wurden die Schaufeln ein zweites Mal gezählt und überprüft und dabei wurde keine fehlende Schaufel festgestellt. Es wurde festgestellt, man hat sich beim ersten Mal einfach verzählt. Ein Unschuldiger ist bereit gewesen, andere zu retten, indem er selbst gestorben ist. Das ist eine wahre Begebenheit. Und diese Nachricht hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer. Und die Menschen, diese Gefangenen, haben sich dann begonnen auch zusammenzuschließen und sich zu behandeln wie Brüder. Ein Bild auf unseren Herrn Jesus, ein sehr gutes Beispiel. Und wenn von der Bibel, in der Bibel die Rede ist von Liebe, da benutzt die Bibel hier die griechische Sprache im Neuen Testament und da ist sehr oft das Wort Agape verwendet, aber auch das Wort Phileo wird verwendet. Sie werden unterschiedlich in unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet. Agape meistens für das, was Gott tut in unserem Leben. Aber nicht immer. Es gibt auch Beispiele dafür, wo dieses Wort im negativen Sinn verwendet wird. Beispielsweise, ich habe es vorher schon genannt, haben die Pharisäer den ersten Sitz in den Synagogen geliebt. Da steht Agape. Das war aber eine böse Liebe. Eine egoistische. Das heißt, entscheidend ist, was geliebt wird und wer liebt. Und genauso wird das Wort Phileo auch für Gottes Liebe zu uns verwendet. Phileo ist das Wort für diese Zuneigung, Zärtlichkeit. Man könnte auch sagen, jemanden mögen. Und Gott hat beispielsweise eine Mögenliebe zu den Menschen. Er mag uns Menschen. Das lesen wir im Titusbrief, Kapitel 3, Vers 4. Die Menschenliebe Gottes, da steht Phileo, er mag uns. Ob wir das uns vorstellen können oder nicht. Er liebt uns, er opfert sich für uns, aber er mag uns auch. Er hat auch eine Zuneigung zu uns. Und so auch der Vater zu dem Sohn. Im Johannesevangelium lesen wir da viel davon, dass der Vater den Sohn lieb hat, dass der Sohn den Vater liebt mit dieser Zuneigung. Gott hat Zuneigung zu uns Menschen. Gott hat Zuneigung zu allen Menschen. Also man könnte sagen, er liebt uns nicht bloß, er mag uns auch. Beides stimmt. Das ist das Wesen der Liebe. Und als zweites wollen wir uns anschauen, wo kommt denn diese Liebe her? Die Herkunft der Liebe. Wir lesen in der Bibel, dass Gott Liebe ist. Wir haben vorher Eigenschaften von Kevin gehört, von Gott. Es gibt sehr viele Eigenschaften von Gott, aber er definiert auch, was Liebe ist. Liebe wird nicht von einem Liebesroman definiert, von einem Film definiert, von einem Mensch, von einem Professor für Soziologie oder von irgendjemandem. Liebe wird von Gott definiert, weil er es ist. Und die Bibel beschreibt uns, wie diese Liebe ist. Ja, in unserer Gesellschaft ist die Rede vom lieben Gott, der liebe Gott. Ja, der liebe Gott. Er wird es schon verstehen, er wird da schon ein Auge zudrücken. Er wird oft als etwas schwächlich angesehen, als verweichlicht, vielleicht ein alter, bärtiger Mann, der nicht weiß, was er tut. Jemand, der das alles nicht so genau nimmt, den man nicht so ernst nehmen muss. Der kann doch eh keiner Fliege was zu Leide tun, der liebe Gott. Aber Gott ist auch Licht und Geist. Und alle seine Eigenschaften, seine rettende Liebe. Seine rettende Liebe zu einer gefallenen Welt. Das lesen wir in Römer 5, Vers 8. Das ist ein sehr, sehr zentraler Vers im Neuen Testament. Da lesen wir, wie Gott liebt und was Gott tut, warum er liebt. Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist, nicht redet, sondern Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Der größte Liebesbeweis. Er sieht unser Problem und unsere Not und löst dieses Problem. Wenn es jemanden gibt, der die Liebe Gottes anzweifelt, der sich nicht ganz sicher ist, ob Gott liebt, der sollte aufs Kreuz schauen, nach Golgatha, sich mit dem beschäftigen, was dort passiert ist, sich das zu Gemüte führen, durchlesen, immer wieder durchlesen. Es ist Gottes größter Liebesbeweis, dass da einer hing am Kreuz und getötet wurde. Da kann man es genau studieren und sehen live, was Liebe heißt. Gott hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Er will nicht, dass nur einer ohne ihn lebt. Er will, dass alle gerettet werden. Lest mal im 1. Timotheusbrief. Und das ist eine erstaunliche Liebe. Die liebt und die gibt einer Welt voller Rebellion, die ihn nicht erwünscht, die ihn nicht möchte. Und die, obwohl sie ein Stück weit auch von ihm erkannt hat, durch die Bibel, wir leben in einem gesegneten Landstrich, im Westen, in Europa, wir haben die Bibel in unserer Sprache recht früh schon gehabt, obwohl er abgelehnt wird. Und er liebt und kümmert sich und sorgt sich und sucht und gibt seinen Sohn, um uns zu versöhnen. Und er liebt ohne Bedingung jeden gleich. Und er liebt uns, obwohl er uns kennt. Und unabhängig vom Objekt der Liebe, von dem, was geliebt wird, da sind wir Menschen ja ganz anders. Wir lieben oft, weil uns was gefällt, weil uns das Essen schmeckt, weil uns derjenige sympathisch ist. Gott macht das anders. Gott ist da völlig frei davon und unbeeinflusst. Er liebt aus sich heraus. Ob das Objekt liebenswürdig ist oder nicht, spielt keine Rolle. Wisst ihr, was es ist? Das ist unser Glück. Das ist unser Glück. Eine rettende Liebe. Und er hat uns ewig geliebt. Und nichts in der Schöpfung oder in uns kann der Grund sein für seine Liebe, weil er uns ewig geliebt hat. Die war schon davor, diese Liebe zu uns. Bevor wir da waren. Bevor jeder von uns da war. Bevor es die Welt gab. Aufgrund seines eigenen Planes. 2. Timotheus 1, Vers 9. Er hat uns geliebt aufgrund seines Vorsatzes, weil er es so will. Weil er es sich vorgenommen hat und sich dazu entschieden hat. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Das bezeugt auch der Prophet Jeremia. Das ist tröstlich. Das ist so tröstlich, das zu wissen, bevor es uns alle gab, gab es seine Liebe. Und das bringt uns zur Ruhe. Das darf uns ruhig machen. Was kann ich tun, dass er mich nicht mehr liebt? Kann ich was tun, dass er mich nicht liebt? Oder kann ich was tun, dass er mich mehr liebt? Kein Mensch kann auch nur ein Werk bringen, dass Gott ihn mehr liebt. Weil die maximale Liebe Gottes ist fertig und passiert. Und selbst wenn du ihn vielleicht nicht liebst, selbst wenn wir ihn nicht lieben, liebt er uns trotzdem. Da sind wir Menschen so anders. Aber da kann keiner was dagegen tun, dass er dich trotzdem liebt, dass er mich trotzdem liebt. Das können wir nicht ändern. Das ist unser Glück, dass Gott Liebe ist. Und die Frage, die an Petrus ergeht, liebst du mich? Diese Frage ergeht an jeden. Nicht nur an Petrus. Gott liebt uns. Und weil er uns liebt, lesen wir im Hebräerbrief, dass er auch erzieht. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Ja, warum das denn? Warum züchtigt, warum erzieht denn Gott, wenn er liebt? Wäre das liebevoll, wenn ich meine Kinder nicht erziehen würde? Es wäre nicht liebevoll gegenüber meinen Kindern, auch nicht gegenüber euch, die ihr sie ertragen müsst. Wenn die Kinder nachher Rotzbengel werden, unerträglich, weil sie total verzogen sind, habe ich sie nicht geliebt. Keiner von uns würde auch sagen, diese Leitplanken auf der Autobahn links und rechts, die stören, das ist eine Diskriminierung, das ist eine Einschränkung. Wir wollen da fahren. Wir wollen fahren, wo wir wollen. Nein, diese Leitplanken halten uns auf gerader und gesunder Bahn. Und was machen sie? Sie behüten uns vor einem Unfall. Gott liebt und deswegen züchtigt, deswegen erzieht er und zieht hin zu ihm, weil bei ihm der beste Platz ist für uns. Das weiß er. Wir wissen das oft nicht. Er weiß es. Deswegen zieht er uns. Ja, kann denn ein liebender Gott Menschen in die Hölle schicken und sagen, jetzt bist du getrennt von mir für eine Ewigkeit? Manchmal hat er andere Angewohnheiten, die mir vielleicht nicht so liegen. Ich habe vielleicht Angewohnheiten, die euch nicht so liegen, wo ihr euch vielleicht denkt, wie kann man nur? Aber christliche Nächstenliebe hat damit zu tun, andere so zu behandeln, wie Gott mich behandelt hat und wie er mich behandelt. Schaffen wir das? Ich schaffe es nicht. Aber das Gute ist, entscheidend ist nicht, ob ich die Kraft dazu habe, sondern den Wille. Und wenn ich möchte, dann gibt Gott mir die Kraft. Er schenkt die Kraft. Und wenn ich jemand begegne in Liebe, dann kann es gut sein, dass meine Zuneigung auch entsteht, dadurch, dass ich mich entschieden habe, ihm Liebe entgegenzubringen. Weil echte Liebe lässt einen Menschen nicht unverändert. Die verändert einen Menschen. Und selbst wenn nicht, uns kommt nichts zurück. Eine Liebe bleibt unerwidert. Ja, das kann sehr schmerzhaft sein, wenn Liebe unerwidert bleibt und dann fühlen wir uns wie Gott, oder? Dann können wir ein bisschen nachempfinden, wie es ihm geht. Das größte Gebot der Liebe haben wir schon im Alten Testament, im 5. Buch Mose, 5. Mose, Kapitel 6, wo Gott seinem Volk diese zentrale Botschaft mitgibt. 5. Mose 6, Vers 5, dieses Gebot wird ja an mehreren Stellen wiederholt, auch im Neuen Testament. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Bedeutet mit allem, was wir haben. Mit allem, was wir sind. Mit allem. Nicht bloß sonntags, nicht bloß, wenn es uns gut geht, nicht bloß, wenn wir Urlaub machen, wenn wir gut drauf sind, wenn wir gesund sind. Aber dieses wichtigste Gebot ist so wichtig, dass es für uns manchmal unwichtig wird. Manchmal sind es für uns Nebensächlichkeiten sogar wichtiger. Und bei den Pharisäern war das Gleiche so. Die Pharisäer haben auf Nebensächlichkeiten so einen Wert gelegt, ja, dass ein Buch richtig rumliegt und dass der Esel ja genau bepackt ist und nicht mit zu viel Kilogramm und ja nicht am Schabbat gearbeitet wird. Aber der entscheidende Punkt der Liebe, den haben sie übergangen. Sie haben sich das Gesetz übertreten. Das ist der zentrale Punkt des Gesetzes. Gott zu lieben und den Nächsten. Im 1. Korinther 13, in diesem Hohelied der Liebe, wo Eigenschaften der Liebe Gott uns zeigt, da können wir ein Stück weit sehen, was Liebe tut, ganz praktisch. Liebe beschreibt Handlungen. Liebe beschreibt im 1. Korinther Kapitel 13 nicht bloß, wie wir über andere fühlen, sondern was wir gegenüber anderen tun. Und jeder kann sich dann da selber prüfen. Ich zuerst, ob wir das tun. Die Liebe denkt mehr an andere als an sich selbst. Da reicht es mir persönlich schon. Da setzt es schon aus. Die Liebe will Reinheit fördern im eigenen Leben und im Leben der anderen. Die Liebe zählt die Fehler und das Unrecht anderer gegen sich selbst nicht auf einer Strichliste. Die Liebe merkt sich nicht all die Sünden der Mitmenschen. Die Liebe ist nicht beleidigt, wenn sie nicht beachtet wird und ist nicht nachtragend. Die Liebe freut sich für andere und ist nicht verletzend. Die Liebe ist glücklich, wenn anderen geholfen wird. Die Liebe freut sich, wenn andere Lob bekommen. Die Liebe freut sich nicht, wenn gegen Gottes Wort gehandelt wird. Im Reden, in dem, was wir anschauen. Die Liebe freut sich dagegen, wenn entsprechend seinem Wort gehandelt wird und wenn die Wahrheit siegt. Die Liebe drängt uns zu evangelisieren, die frohe Botschaft weiterzugeben und das Volk zu bringen. Die Liebe will anderen helfen. In dem ganz praktischen Brief vom Jakobus gibt es ein gutes Beispiel. Jakobus Kapitel 2, Vers 15. Die Liebe will anderen helfen. Jakobus 2, Vers 15, da sagt Jakobus, der sehr viel Wert drauf legt auf das, was wir tun. Nicht, was wir reden. Da heißt es, wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist, und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt, und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? Rhetorische Frage. Nix. Der andere wird sich bedanken, ja, danke schön, aber er hat nichts zum Essen oder zum Anziehen. Die Liebe hilft. Die Liebe ermahnt und ermutigt biblisch. Wie stehen wir anderen bei? Wie hören wir anderen zu? Wie interessieren wir uns für die Nöte der anderen? Die Liebe unterstützt. Die Liebe unterstützt auch finanziell. Wem spende ich Geld? Wem spende ich Zeit? Wem spende ich Arbeitskraft? Welchen älteren Geschwistern helfe ich bei der Gartenarbeit? Beim Abwasch. Die Liebe findet, Epheser 4, Vers 29, Worte der Erbauung, dass wir uns gegenseitig erbauen. Wen ermutige ich durch meine Worte? Ermutige, nicht entmutige. Die Leute damals waren angezogen von Jesus, weil sie sich sicher waren, dass er echte Liebe für sie hat. Lukas 15, Vers 1, da heißt es, es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Die wollten gern bei ihm sein. Wisst ihr warum? Weil die wussten, der hat sie lieb. Er schickt keinen weg. Er sagt bei keinem, du nervst mich. Du bist mir zu viel. Heute geht's nicht mehr. Ist zu spät. Hat er nicht gesagt. Und wer liebt, dem muss man auch nicht Ehebruch verbieten. Dem muss man nicht stehlen verbieten. Dem muss man nicht lügen verbieten. Weil die Liebe diese Gebote zusammenfasst. Wer liebt, will nicht die Ehe brechen. Wer liebt, will nicht lügen, der will nicht andere betrügen. Wer liebt, hält automatisch andere Gebote. Wer liebt, will Jesus anbeten. Im Abendmahl beispielsweise. Und wer liebt, betet für andere. Es kann ein Gradmesser sein, für die Liebe, die ich habe für andere. Inwieweit ich im Gebet auch an andere denke. Und sie mit in mein Gebetsleben mit einschließe. Die Anwendung der Liebe. Als letztes, was für Folgen hat es, wenn wir die Liebe anwenden? Wir werden Gott selber ähnlich. Wir werden seine Nachahmer. Epheser 5, Vers 1. Werdet Gottes Nachahmer. Wir werden das tun, was er tut, wenn wir lieben. Wir werden in der Einheit wachsen. Wenn wir uns lieben gegenseitig, dann wird die Einheit zunehmen unter den Geschwistern. Aber ich möchte auch Folgen nennen, wenn wir nicht lieben. Wenn wir dieser Anwendung der Liebe nicht nachkommen, nämlich ohne Liebe ist alles andere nichts wert. Wir schlagen nochmal auf 1. Korinther 13, wo ich vorher schon vorgelesen hatte. Ohne Liebe ist alles andere nichts wert. 1. Korinther 13, ab Vers 1. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagungen hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Geh mal davon aus, du hättest alle sprachlichen Begabungen, du könntest vielleicht 10 Fremdsprachen fließend sprechen. Ohne Liebe kann man das in die Tonne treten. Ist nichts wert. Oder intellektuelle Begabung. Jemand, der vielleicht das Wetter im Voraus kennt. Oder der die Datenbanken vom Geheimdienst auswendig kennt. Oder der alle Wikipedia-Artikel auswendig kennt. Das ganze Internet auswendig kennt. Der alles weiß, was man wissen kann. Alles gespeicherte Wissen. Ohne Liebe ist es wertlos, sagt Gott. Selbst ein vorbildlicher Glaube. Als bekannter Missionar weltweit gereist, ohne Liebe, wertlos. Oder alles Geld. Man hätte alles Geld, was Bill Gates besitzt oder was die ganze Welt ausmacht. Hätte alles Geld, würde sogar alles Geld spenden. Ohne Liebe, wertlos. Selbst wenn man sein Leben opfern würde als Märtyrer, haben wir gelesen, sterben würde als Märtyrer, wird nichts bringen ohne Liebe. Wenn Liebe nicht die Motivation ist. Und deswegen hat nicht angewandte Liebe auch Lieblosigkeit zur Folge. In Matthäus Kapitel 24 lesen wir von der Gesetzlosigkeit, die am Ende der Tage Überhand nimmt. Und weil die Überhand nimmt, deswegen erkaltet die Liebe. Also Liebe nimmt ab. Habt ihr vielleicht schon beobachtet, dass Liebe irgendwo abnimmt. Man kann es gar nicht so richtig greifen, aber man hat das Gefühl, die Liebe der Menschen untereinander, auch in der Gemeinde, scheint abzunehmen, und das liegt an der Gesetzlosigkeit. Und Gesetzlosigkeit bedeutet nicht tun, was Gott sagt. Sich nicht Gottes Wort unterordnen. Nicht die Liebe Befehle ausführen. Das Herz wird kalt. Wenn das Herz kalt wird, auch unter Gläubigen, ist es furchtbar. Deswegen lasst uns Gottes Gebote nicht missachten, sondern drauf achten. Und viel eher anspornen. Das ist euer Draufvers, Rahel. Hebräer 10, Vers 24 und 25. Lasst uns viel mehr anspornen zu guten Werken und zur Liebe, je mehr wir den Tag kommen sehen, dass er kommt. Je mehr die Zeit voranschreitet, umso mehr sollten wir lieben. Nicht weniger, mehr. Und uns gegenseitig anspornen. Eine weitere Folge, wenn wir nicht lieben, wenn wir Liebe nicht anwenden. Liebe ist, im Johannes 13 steht es, das Erkennungszeichen der Gläubigen. Daran erkennt die Welt, dass wir die Jünger Jesu sind. Nicht, weil wir alle die gleiche Frisur haben oder ins gleiche Gebäude gehen jeden Sonntag oder das gleiche Auto fahren oder die gleiche Sprache sprechen, weil wir Liebe haben untereinander. Wenn wir die aber nicht haben, woran soll die Welt erkennen, dass wir Jesus folgen? In Ephesus war eine Machergemeinde, die haben gearbeitet, die haben Gott gedient, die haben geschafft, Tag und Nacht. Die waren fleißig wie Ameisen, sind sie rumgewuselt, haben ihre Pflicht erfüllt. Die Gemeinde in Ephesus zur damaligen Zeit. Aber das herzliche Miteinander, die Liebe zum Herrn Jesus hat gefehlt. Und in Ephesus hat es gedroht, dass nämlich Jesus diesen ersten Platz und die Liebe zu Jesus diesen ersten Platz im Herzen verloren hat. Ich möchte dazu diesen Vers lesen aus der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 4, wo Jesus selbst diese Gemeinde warnt. Offenbarung 2, Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Diese erste Liebe bedeutet nicht bloß am Anfang des Glaubenslebens, sondern hier wird ein Wort verwendet, was auch als Beste übersetzt werden kann. Wie ist das bei uns? Ist der Glaube vielleicht zur Religion geworden? Zu einer Pflichterfüllung? Gewohnheitsmäßig eine fromme Angelegenheit, die man halt macht? Vielleicht packen sogar die Hände zu, aber Herz bleibt kalt. Vielleicht ist der Glaube zur Orthodoxie geworden? Leerer Glaube. Wir glauben irgendwas, was wir gar nicht tun. Wo die Liebe zu Jesus erlischt, da kann man zuschließen. Der erlischt das Feuer. Und diese fehlende Liebe ist keine Bagatelle, wo man sagen könnte, okay, ihr arbeitet ja so viel, das kompensiert diese Liebe. Nein, es ist zu korrigieren. Es braucht Buße und Vergebung und das heißt im Vers 5, Offenbarung 2, Vers 5, bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von deiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Diese erste Liebe zu Jesus. Wenn man das verloren hat. Das kann vorkommen. Es gab eine Gemeinde in Ephesus, da ist das passiert. Aber dann darf man, dann soll man zurückeilen, wie der verlorene Sohn, zurück zu dieser ersten Liebe und da wieder hin. Zu ihm wieder. Von Heimweh und von Sehnsucht getrieben, ich will ihn wieder lieben, diese Person. Der war mir doch mal alles. Ich will wieder zu ihm. Denn ohne ihn ist mein Zeugnis weg. Und auch von der Gemeinde die Leuchtkraft, die Wärme, die Orientierung. In meinem Leben und in der Gemeinde. Das Zeugnis und das Vorbild ist in Gefahr. Sollten wir jetzt den Finger erheben gegen die Gemeinde in Ephesus? Den Finger zeigen? Lieber nicht, gell? Lieber nicht. Früher war es vielleicht bei uns auch so, dass wir begierig die Bibel gelesen haben und versucht haben, auch die Versammlung zu besuchen und uns Jesus wichtig geworden ist im Leben. Wir haben nicht gemerkt, wie die Zeit vergeht, weil wir uns mit ihm beschäftigt haben. Wie bei etwas, was wir ganz gern machen, wovon wir begeistert sind. Ich war mit den Kindern und mit der Familie in Tripsdrill letzte Woche und es ging so schnell vorbei, die Zeit, beim Achterbahnfahren. Zack, war der Tag vorbei, weil es so Spaß gemacht hat. Und kennt ihr das, wenn man diese Liebe zum Herrn Jesus mal hatte vielleicht und nicht gemerkt hat, wie die Zeit vergeht, weil es so schön ist mit ihm? Und ist aus dieser Begeisterung, dieser Liebe zu ihm vielleicht irgendwie ein Arbeitsverhältnis geworden, ein Pflichtverhältnis und das Liebesverhältnis nicht mehr da? Und vielleicht fällt es niemand auf. Menschen kann man was vormachen. Menschen können wir was vorspielen. Aber Gott nicht. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Ich kenne deine Werke. Die Gemeinde von Ephesus, die wurde von Paulus gegründet und er hat den Brief an sie geschrieben, vom Gefängnis in Rom. Und das möchte ich zuletzt nennen, er hat in diesem Brief, im Epheserbrief, die Liebe 19 Mal genannt. Mehr als in jedem anderen Brief. Das heißt, die hatten diese Liebe. Es war ein Erkennungszeichen dieser Gemeinde. Sie war da. Und 30 Jahre später, als Johannes die Offenbarung schreibt auf der Insel Patmos, da sieht das alles ganz anders aus. Das muss nicht 30 Jahre dauern. Kann auch ein Jahr gehen. Oder ein halbes. Und Johannes nennt diese fehlende Liebe als Hauptproblem. Und ich wünsche uns, ich wünsche mir, ich wünsche euch, dass wir in der Liebe zu Jesus wachsen. Und das nicht aus dem Blick verlieren, sondern im Zentrum unseres Lebens halten. Und dass die Liebe zu Jesus reift und wächst in unserem Leben. Das Ziel ist, dass Gott verherrlicht wird. Weil er Liebe ist. Unsere Eingangsfrage hat gelautet, liebst du mich? Die Frage stellt Jesus an Petrus. Man könnte auch sagen, die Frage stellt Jesus an dich. Und an mich. Liebst du mich? Das Wesen der Liebe, sie gibt. Die Herkunft der Liebe, Gott selbst ist die Liebe. Und die Anwendung der Liebe, lasst uns lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.